Hallo und herzlich willkommen zu Umlautsau Overestimated, der erneuerbare Energien-Podcast. Mein Name ist Sven Tetzlaff und ich bin seit über 30 Jahren im Solargeschäft und seit 2005 verfolge ich die Entwicklung der Regenerativen in Asien. Ich war auf der SNEC, der weltgrößten und wichtigsten Messe im Bereich erneuerbare Energien. Früher war das eine reine PV-Messe, aber das Feld hat sich schon seit ein paar Jahren ausgedehnt und deswegen gibt es auch ein Rebranding hin zu Smart E. Vorab mal eine Sache, die aktuell überall aufpoppt und die mich auch bezüglich der SNEC immer wieder erreicht hat. Also ich bekomme hin und wieder auch mal Fragen diesbezüglich. Nämlich, was ist mit Perovskiten? Okay, da wird aktuell wirklich gerade eine Sau durch die Medien getrieben. Und wie das meistens so ist, haben die, die davon berichten, nur sehr begrenzte Einsicht in die Thematik. Mir ist da auf LinkedIn ein typischer AI-Slope in diesem entsprechenden Duktus untergekommen, den ich hier mal exemplarisch einordnen möchte. Der Autor oder die AI schreibt, China ist der große Dominator heutiger Silizium-Photovoltaik. Kann die in Deutschland entwickelte Perovskit-Tandemzelle die Dominanz brechen? Nun, die Technologie ist so deutsch wie die chinesische Mauer, also das nur mal am Rande. Und überhaupt frage ich mich, ob die Deutschtümelei geeignet ist, ein globales Problem wie die Klimakrise oder die Klimakatastrophe zu lösen und ob nicht Kooperation statt Konkurrenzdenken eine bessere Idee wäre. Weiter geht es mit drei Entwicklungen machen daraus mehr als Zukunftsmusik. Für Europa eine Chance, beim nächsten Solarzyklus eine tragende Rolle zu spielen. Die Tandemzelle kombiniert zwei Absorberschichten und bietet damit höheres Wirkungsgradpotenzial als herkömmliche Zellen, die in Massenfertigung sind. Den Durchbruch verhinderte bislang ein Stabilitätsproblem. Deutsche Forscher haben es im Jahr 2026 gelöst. Zeitgleich schafft die Forschung, konkret das Fraunhofer ISE, mit einem Labor eine Brücke für Unternehmen in Richtung Serienproduktion. Also ja, Perovskite haben ein in Hochkommas jetzt mal Stabilitätsproblem. Auf das werde ich noch eingehen. Aber Deutschland bzw. das Fraunhofer Labor spielen da wirklich überhaupt keine Rolle. Die aktuell effizientesten und tatsächlich industriereifen Module sind von LONGi. Die haben für das kommerziell erhältliche Modul 27,81% und im Labor 34,85% erreicht. Ich verlinke das mal. Das spiegelt sich auch in den Patentanmeldungen in Europa wider. Also nicht in der Welt, sondern in Europa. Auch da werden mittlerweile mehr Patente von asiatischen Unternehmen und Forschenden eingereicht als von europäischen Unternehmen. Aber dieser Slope geht weiter mit. Ein in Brandenburg ansässiger Perovskit-Pionier vertreibt unterdessen bereits Perovskit-Solarzellen in die USA. Und das glaube ich sofort, denn die USA versuchen chinesische Module aus ihrem Markt fernzuhalten. Was letztendlich dazu führt, dass sie in so ziemlich allen technologischen Bereichen ins Hintertreffen geraten und man dort nur noch zweite oder dritte Wahl bekommt. Die Tagesschau haut übrigens in eine ähnliche Kerbe und mir kommt das so ein bisschen so vor, als wenn alle von einer konkreten Pressemeldung abgeschrieben haben. Wie auch immer, ein dringender Hinweis, bitte erzählt euch nicht gegenseitig was vom Pferd. Diese amerikanische Unsitte des substanzlosen Rumflexen im Stile der aktuellen Kamera führt sonst unweigerlich zu sowas wie Big Beautiful Solar, das weder funktioniert, noch lange hält und unbezahlbar ist. Also alles das, was sich die Fossilindustrie herbeisehnt. Was den Protektionismus im Sinne der Fossilindustrie betrifft, den hat sich die EU auf eine Initiative der Grünen zusammen mit der EVP zu eigen gemacht und einen Bann gegen chinesische Wechselrichter beschlossen. Folgerichtig war auch kein einziger europäischer Wechselrichterhersteller auf der Messe. Das war meines Erachtens in mehrerlei Hinsicht sehr dumm, denn auf der Messe waren unglaublich viele Einkäufer bzw. Interessenten aus Südamerika, Afrika und Asien, die alle visafrei nach China einreisen können. Durch die zum Teil entwürdigende Visavergabe in den USA und Europa bleiben genau diese Einkäufer dort fern. Mit anderen Worten, hier sägen sowohl die Industrie als auch das Government am eigenen Ast und die Fossilindustrie lacht sich dabei ins Fäustchen. Entsprechend ordne ich persönlich die Intersolar mittlerweile als innereuropäische, also regionale Verbrauchermesse ein. Zurück zur Frage, ist Perovskit ja nun Mist? Nein, natürlich nicht. Perovskite, aber auch andere Technologien, wie zum Beispiel Quantum Dot, sind durchaus ernst zu nehmen. Und es ist meines Erachtens dringend geboten, da so viel Geld wie möglich hinein zu investieren. Und damit kommen wir auch endlich zur SNEC. Richtig ist, dass wir mit der Shockley-Quasar-Grenze ein praktisches Limit für Silizium-Solarzellen haben. Die liegen so zwischen 30 und 32%. aktuelle Zellrekorde kratzen gerade an den 28%. Und jedes Jahr kommen ein paar Zehntel hinzu. Es ist also absehbar, dass wir in 2 bis 3 Jahren das Limit erreicht haben. Aber wir sprechen hier über Zellwirkungsgrad. Der Modulwirkungsgrad liegt nochmal deutlich drunter, also zum Beispiel 25%, und der Systemwirkungsgrad noch einmal weit tiefer, zum Beispiel 20% oder weniger. Ein paar dieser Verluste sind physikbedingt und die können nicht aufgehoben werden. Aber es gibt auch eine ganze Reihe technologischer Verluste. Und da, denkt sich jeder Ingenieur, müssen wir ran. Also jetzt vielleicht nicht bei VW, die überlegen sich eventuell die Messgeräte zu manipulieren, aber in China wählt man einen anderen Weg. Und genau daran ist die Solarbranche aktuell. Und das ist auch einer der wesentlichen Trends auf der Messe. Also die Integration aller ehemals diskreter Komponenten eines PV-Systems in eine perfekt aufeinander abgestimmte Einheit. Ein großer Teil der Wirkungsgradverluste sind Matchverluste, also zum Beispiel in dem Modul selbst, beziehungsweise zwischen den Modulen im Strang, zum Wechselrichter und so weiter. Zweitens ist die Wirkungsgradkennlinie eines Solarsystems tatsächlich keine gerade Linie, sondern eine Kurve, die direkt abhängig ist von den Wetterverhältnissen, aber auch von der Last. Was liegt also näher, diese Kennlinie über das übliche Maximum PowerPoint-Tracking hinaus zu verändern? Und die Lasten, zum Beispiel stationäre Batteriespeicher, Wärmepumpen, Kühllasten, aber auch Fahrzeugflatten entsprechend zu gestalten. Dazu gehört auch die Nutzung der Wärme in zum Beispiel PVT. Wir haben hier darüber berichtet. Und es gehört auch keine große Prophetie dazu, vorherzusagen, dass der diskrete Wechselrichter ein totes Pferd ist. Aber auch das diskrete Modul oder der diskrete Speicher werden sich einfügen müssen. Denn wie gesagt, selbst beim Erreichen des Zelllimits ist die Minimierung der Wirkungsgradverluste der wichtigste Kostensenkungsfaktor der kommenden Jahre. Sungrow war auf der Messe mit einem System, das diesem Konzept schon sehr nahe kommt. Und zwar ist es das sogenannte 5S oder Smart-Modul. Und die 5 kommt von Selbstdiagnose, automatische Schnellabschaltung, also RSD, Selbstreinigung, Selbstkühlung und Selbstprotokollierung. Außerdem integriert dieses System die Leistungselektronik, also was früher ein Wechselrichter war, zusammen mit AI, um Sicherheit, Energieertrag und das Zyklusmanagement zu verbessern. Und Sungrow selbst geht davon aus, dass dieses Konzept einen Wirkungsgradzuwachs von 6% erreichen kann. Ähnliche Konzepte habe ich bei LONGi, Midea, Chint gesehen und ich bin mir sicher, dass alle anderen First-Tier Hersteller daran mit Hochdruck arbeiten. Und das bringt mich zurück zu den eingangs erwähnten Perovskiten und anderen Technologien. Denn wie gesagt, es geht ja ums Geld. Und das größte Problem der Perovskite sind nicht, wie im AI-Slop beschrieben, Stabilitätsprobleme, sondern das ist die Langzeitstabilität. Dieses Smart-System, zum Beispiel von Sungrow, ist auf eine Standzeit von 30 Jahren ausgelegt. Und jetzt kann man eine einfache Verhältnisgleichung aufmachen, in der man Standzeit, Kosten und die Ernte einfließen lässt. Realistischerweise muss man bei aktuellen Perovskiten je nach Technologie von einem reinen Perovskit-Modul von einem Jahr beziehungsweise von einem Enhanced SI-Technologie-Modul von ungefähr 5 Jahren Standzeit ausgehen. Ich verlinke dazu auch nochmal 2 Paper. Und egal, nach welcher Variable man diese Formel auflöst, im Augenblick führt kein Weg an Silizium vorbei. Der zweite Trend, und der hat indirekt etwas damit zu tun und hat mich selbst etwas überrascht, und zwar ist das die erneute oder die Rückkehr der Topcon-Technologie. Es sah eine Weile so aus, als wenn HGT Topcon den Rang abläuft. HGT, also Heterojunction, ist eine uralte Technologie, die in den 80ern von Hitachi entwickelt wurde. Und die haben dann die Patente in den Safe gesperrt und dort vergammeln lassen. Und sie haben das auch nicht lizenziert. Nachdem das Patent 2010 ausgelaufen ist, haben sich etliche Firmen darauf gestürzt. Manche haben sich damit auch eine blutige Nase geholt. Denn die Technologie ist zwar ad hoc sehr effizient, aber es bedarf eines komplett anderen Produktionsprozesses als zum Beispiel Topcon oder andere klassische SI-Technologien. Existierende Produktionsanlagen kann man also nicht umrüsten oder erweitern oder irgendwie sowas. HGT bedeutet immer einen kompletten Neubau einer Fertigung. Meiner Meinung nach hat das beinahe Verschwinden von HGT etwas mit dem Vorhergesagten zu tun, denn die Wirkungsgradgewinne sind so gering und die Kosten so hoch, dass es zumindest jetzt noch keinen Vorteil gegenüber der aktuell stattfindenden Systemintegration darstellt. Das kann sich in ein paar Jahren wieder ändern, aber diesbezüglich wage ich wirklich überhaupt keine Vorhersage. Ein weiterer Punkt, der aber genau genommen kein Trend, sondern eher eine Nische ist, ist die sogenannte Building Integrated PV, also die Gebäudeintegration von Photovoltaik. Diese Technologie ist gerade hier in so urbanen Gebieten wie dem Delta natürlich wichtig, wenn auch Floating und Agrivoltaik selbst da dominieren. BIPV hat den Makel, dass sie zum einen sehr teuer und zum anderen wenig effizient ist. Was die Effizienz betrifft, da lässt sich mit der oben beschriebenen Effizienzsteigerung durchaus noch so einiges herausholen. LONGi hat nun eine ganze Palette an Modulen für die Gebäudeintegration aufgelegt und zusammen mit der entsprechenden Integration vorgestellt. Also ich denke, das ist der richtige Weg in die richtige Richtung. Ein weiterer wichtiger Trend, den ich genau genommen schon besprochen habe, ist die Speichertechnologie. Also sowohl in Traktionssystemen als auch in stationären Speichern. Gefühlt hat jeder namhafte Hersteller mittlerweile Liquid Cooling Battery Storage Systems und High Density Battery Cells im Angebot. Was die Traktionssysteme betrifft, ist BYD mittlerweile bei Ladezeiten, die dem des Fosseltankens gleichkommen. Und ich bin mal gespannt, ob man das noch unterbieten kann. Das wäre schon interessant. Okay, es gab noch viele weitere Sachen, über die es eventuell lohnt zu berichten. Vielleicht werde ich das später auch nochmal machen. Und es wird auch noch ein Video-Recap geben. Ich werde das dann hier auch nochmal verlinken, aber das braucht noch so seine Zeit. Mal ganz abgesehen davon, es gab auch eine Konferenz, übrigens mit einem eigenen Perovskit-Forum, auf der unter anderem die neuesten Paper diskutiert wurden, die ich selbst erstmal sichten muss. Unter Umständen wird da auch wieder eine Umlautzer Overestimated Geschichte drauf. So, das war mein kurzer Überblick über die Messe. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.